Rollator statt Rock'n'Roll und Hörgerät statt heißer Nächte. Mit dem Alter werden wir alle etwas bescheidener. Und obwohl wir es ja ganz gern mal nicht so stressig haben wollen, scheint der Ruhestand dann doch verdächtig zu ruhig. Tatsache ist, das Alter ist etwas, das wir gern anderen überlassen. Die Schauspielerin, Autorin und Fotografin Simone Rethel hieß das, packt den Stier da lieber bei den Hörnern, indem sie viele bekannte Menschen aufgesucht und sie gnadenlos nach ihrem Älterwerden befragt hat. Daraus ist nun ein Buch entstanden. Alterslos, grenzenlos. Porträts und Gespräche über das Leben. Grüße, Frau Rethel hieß das.
Guten Tag.
Frau Rethel hieß das, mit dem Alter ist das ja immer so eine Sache. Die 40-Jährigen, die fühlen sich schon alt und sind zugleich froh, dass sie nicht schon 50 sind. Und wer eben noch seinen 69. Geburtstag feiern konnte, der freut sich, dass er nicht sagen muss, er sei schon 70. Kennen Sie das auch?
Eigentlich nicht. Ich beschäftige mich ja mit dem Alter schon ziemlich lange. Und ich will eigentlich den Menschen die Angst vor dem Alter nehmen. Und deshalb finde ich das immer gar nicht so richtig, dass man immer sagt, oh Gott, ich bin jetzt schon so alt. Die Zeitspanne des Lebens nach dem 60. ist auch genauso eine schöne Zeit. Und wir sollen sie nicht immer in den Medien und überall als etwas Negatives propagieren. Weil dann ist es ja so, dass die Leute eigentlich nur Angst davor haben. Und diese Angst will ich den Menschen nehmen.
Also irgendwie kann ich es kaum glauben. Woher kommt diese taffe Einstellung auch gegenüber dem Älterwerden?
Weil ich eben gesehen habe, dass Menschen, und das ist jetzt eben auch die Arbeit an meinem Buch gewesen, dass Menschen, die sich diese Zeit, die ja ziemlich lang noch sein kann heutzutage durch die Medizin, werden wir ja immer, immer älter. Und dass man diese Zeit eben ausfüllen kann und man sich möglichst nicht aufs Nichtstun freuen sollte, sondern man sollte eben sich rechtzeitig sagen, was mache ich, wenn ich dann älter bin? Was mache ich? Ich sollte mich beschäftigen, weil in dem Moment, wo man sich beschäftigt, denkt man auch gar nicht groß über die negative Zeit des Älterwerdens nach. Sicher, es ist ganz klar, jeder hat, wenn er älter wird, irgendwelche Probleme. Also so wie bei einem älteren Auto, auch der Körper ist einfach nicht mehr ganz so funktionsfähig, irgendwas passiert. Aber es gibt genügend Studien, dass die Menschen sich tatsächlich, wenn sie älter werden, damit abfinden.
Frau Rethel, Sie haben davon gesprochen, es ist wichtig, sich zu beschäftigen, so nach dem Motto, wer rastet, der rostet. Aber es geht ja auch, glaube ich, darum, dass man in dieser Beschäftigung einen Sinn entdeckt oder dass irgendwie für einen stimmig ist. Also, dass es nicht nur so eine Ablenkung ist. Wie schafft man das?
Ja, eben. Also ich bin ja der Überzeugung, dass die Altersgrenze aus einer Zeit angesetzt wurde, als die Leute halt gerade 60, 70 wurden. Da war man dann alt. Heute werden wir bis zu 100 Jahre alt. Deshalb plädiere ich dafür, dass man sich weiter einen sinnvollen, also wirklich eine Arbeit, einen Job sucht. Also eventuell ab dem Zeitpunkt eben wirklich etwas Neues auf die Beine stellt. Ich weiß, gesundheitlich geht es manchmal nicht, das sehe ich auch ein. Aber ich glaube, das ist eben auch meine These, wir hätten sehr viel gesündere ältere Menschen, wenn sie sich nicht zur Ruhe setzen würden, denn das hat meist zur Folge Stillstand und das ist ebenso schlecht für Körper und Geist. Es geht mir darum, dass die Leute sich rechtzeitig überlegen, was könnte ich danach tun, was könnte ich machen. Da gibt es unendlich viele Beispiele. Ja. Man kann sich beschäftigen und man wird gebraucht. Und das habe ich eben bei meinen 25 Menschen erlebt, gesehen. Die sind sowas von erfüllt. Die sind glücklich mit dem, was sie tun.
Ich finde diese These total bestechend. Ich würde gerne auch noch eine andere These meinem persönlichen ergänzen. Es gibt viele Leute, die definieren sich durch ihre Arbeit, durch das, was sie tun. Und sie sind dann eben anerkannt, weil sie in bestimmten Zusammenhängen arbeiten. Aber in dem Augenblick, wo das alles wegfällt, wo sie sich nur mit sich selbst befassen müssen, also wer sie eigentlich wirklich sind ohne ihre Arbeit, das ist dann irgendwie auch so ein Punkt, vor dem man vielleicht auch Angst haben könnte.
Ja, wichtig ist ja, dass man auch in dem sozialen Umfeld noch weiter eingeladen wird, dass man einfach weiter am Leben teilnehmen kann. In dem Moment, wo du praktisch deinen Beruf nicht mehr hast, wirst du auch aus den vielen gemeinsamen Treffen ausgeschlossen. Du gehörst einfach plötzlich nicht mehr dazu. Das ist auch ein Problem. In dem Moment, wo du eine Tätigkeit hast, das ist leider in unserer Gesellschaft so, bist du wer und wirst auch wieder dazu mit eingeschlossen. Das ist auch wiederum die Krux. Und deshalb ist es einfach wichtig, ich sehe es an diesen 25 Menschen, die ich interviewt habe. Also das Buch Der rote Faden ist das Alter. Aber das Interessante ist eben an den Gesprächen, dass ich unglaublich viele Menschen kennengelernt habe in ihren unterschiedlichsten Berufen. Und das war auch immer so aufregend. Also für mich war diese Zeit, die ich jetzt 3 Jahre dran gearbeitet habe, so aufregend und so bereichernd, weil ich eben unterschiedlichste Berufe kennengelernt habe.
Sie haben eine ganze Menge prominenter Menschen interviewt. Gregor Gysi beispielsweise, Jahrgang 48. Dann den Arzt Dietrich Grönemeyer, Jahrgang 52. Aber auch die Schauspielerin Waltraud Haas, die ist 1927 geboren. Und die stand, wie sie erzählt hat, mit Leuten wie Hans Moser auf der Bühne schon. Und da fällt ja auf, dass da große Altersunterschiede auch nochmal zwischen ihren Gästen bestehen. Wonach haben Sie also Ihre Gesprächsgäste ausgesucht?
Anfangs hatte ich Menschen interviewt, die sehr viel älter sind. Dann habe ich eigentlich, ja, learning by doing, man merkt ja, je länger man dran arbeitet, eigentlich ist es wichtig, dass ich jüngere Menschen auch interviewe. Ich hätte auch jemanden 30-Jährigen interviewt, wenn mir jemand jetzt in der Zeit begegnet wäre, der gesagt hat, ganz richtig, so will ich auch leben. Wichtig ist mir einfach die innere Einstellung. Das Ziel ist eigentlich, dass jüngere Leute den Renteneintritt vor sich haben, die sollen angeregt werden und sagen, ja, die haben recht, die Leute. So muss man sehen und dann braucht man auch keine Angst davor zu haben, vor dem Alter. Es ist halt leider so, in den Medien hörst du ja eigentlich nur Negatives übers Alter. Das wird immer dargestellt als Krankheit, Demenz, Rentenproblematik. Wir sehen selten, dass man sagt, oh toll, so sollte man es nachmachen.
Ja, wobei ja,
wir freuen uns eigentlich.
Wobei
drauf.
Sie ja auch beklagen, dieses Bild in den Medien oder vielen Filmen ist es ja so, dass dann so diese bunten, quirligen Alten daherkommen, die in der WG wohnen und die nochmal den Motorradführerschein machen und ich weiß nicht was, die ja aber auch nicht sozusagen das Ideal sind, an dem man sich dann orientieren könnte.
Man soll jetzt das Alter annehmen und man soll jetzt nicht auf Hippie und auf Jung machen. Ich ärgere mich immer, wenn in den Filmen dann die Leute bunte Leibhemden anhaben und die Haare werden dann plötzlich bei den alten Menschen lila gefärbt oder ich weiß nicht was, mit Blümchen in den Haaren. Das ist etwas Schreckliches. Da kriegt man ja nur einen Schreck vor dem Alter. Ja. Also das finde ich eine ganz falsche Darstellung.
Wobei, Sie haben zum Beispiel auch Peter Maffay besucht. Ja, und der macht auf mich persönlich mal so den Eindruck des Berufsjugendlichen.
Aber das, was er sagt, überhaupt nicht. Das kann vielleicht sein, dass er das ein bisschen bedienen muss, sagen wir mal, wegen seiner Sängertätigkeit. Aber das, was er sagt, ist so reflektiert. Also gerade das Gespräch mit Maffay hat mich umgehauen. Ich fand es ganz großartig. Für mich war auch das Erstaunliche, das habe ich ihm auch gleich gesagt, von dem man eben das wirklich nicht annehmen würde, war der Erste, der mir handschriftlich zugesagt hat. Von dem hätte ich es wirklich nicht erwartet, dass ich von dem einen handschriftlichen Brief kriege, dass er mitmacht.
Frau Redlis, das haben Sie auch ein bisschen herausfinden können, was die Leute so antreibt. Also zum Beispiel, da gibt es eine Waltraud Haas, die sagt, ja, ich habe zwar jetzt einen Oberschenkelhalsbruch, ich liege im Krankenhaus. Manche würden dann ja wirklich so die Ohren einfahren oder sinken lassen. Aber die sagt sich, nee, ich will wieder auf der Bühne stehen. Was treibt die so an?
Das Brennen für weiter nach vorne. Also natürlich haben Künstler das relativ leicht, weil da gibt es keine Altersgrenze. Eine Oma oder einen Uropa gibt es in fast jedem Stück, in jedem Film gibt es das. Also da gibt es keine Altersgrenze. Künstler sind oft sehr, sehr alt geworden, wenn man da im Mittelalter oder was weiß ich guckt. Da ist man erstaunt, wie alt die sind, weil sie eben, das ist für mich der Beweis, weil sie einer Tätigkeit nachgehen, weil sie für etwas brennen, für etwas sich interessieren, immer wieder Neues. Und das war das Interessante bei dem Hirnforscher, Professor Lucienke, den habe ich in Zürich besucht, der hat eben auch gesagt, ganz wichtig, um gesund alt zu werden im Hirn auch, ist, dass man sich immer für Neues interessiert. Also nicht immer in der Vergangenheit leben. Kreuzworträtsel ist gut, natürlich besser als nichts machen, aber die Leute, die das laufend machen, das kann man mit einer Flasche Rotwein, ein Liter Rotwein intus, kann man das spielend bewältigen. Wichtig ist, Neues zu lernen. Das bildet neue Synapsen im Hirn.
Wen ich auch sehr beeindruckend fand, war Mario Adorf. Der hat auf die Frage von Ihnen, wie alt er sich denn fühle, geantwortet, ich bin am liebsten so alt, wie ich gerade bin. Also weder jünger noch älter. Das hört sich auch sehr lebenssatt an.
Sehr lebensweise vor allem. Ich finde das ganz großartig. Das ist genau die kurze Essenz, dass er sagt, ich möchte so alt sein, wie ich gerade bin. Und das finde ich richtig. Ich stehe zu meinem Alter. Das finde ich großartig.
Ja, und jetzt müssen wir auch noch erwähnen, Sie haben in Ihrem neuen Band nicht einfach nur die Interviews wiedergegeben, sondern Sie haben auch ganz wunderbare Fotos von den Gesprächspartnern gemacht. Da waren Sie offensichtlich ja auch immer vor Ort zu besuchen. Man erfährt sehr viel Privates. Wie ist es Ihnen denn eigentlich gelungen, diese Fotos zu machen, die sehr stimmungsvoll sind und die auch ja, von einer großen Nähe zeugen?
Danke Ihnen, das freut mich. Also mir war wichtig, als wir das Buch überhaupt geplant haben, habe ich gesagt, ich möchte diese Menschen in ihrer Aktion fotografieren. Also meine Mama war Fotografin bei der Bavaria als Standfotografin. Also bin ich schon als wirklich Kleinkind mit in der Dunkelkammer gewesen. Insofern habe ich das analoge Fotografieren noch gelernt. Das ist natürlich ganz gut, das hilft einem heute. Geht alles so automatisch, du brauchst eigentlich nur noch drauf zu drücken und die Kamera weiß alles. Aber wenn man die dann eben auch ein bisschen überlistet, kann man natürlich noch schöne Geschichten in absoluter Dunkelheit fotografieren. Denn gerade bei Adorf war es ziemlich dunkel und trotzdem ist es gelungen, glaube ich, schöne Fotos zu kriegen. Das Lustige war, wie ich zu Maffei kam mit meinem Köfferchen, mit meinem schweren Koffer, 20 Kilo, mit den Objektiven und Pipapo, meine Tonanlage und so. Und dann sagten die, ja und wann kommen denn die anderen? Sag ich, welche anderen? Ja, da kommt doch meistens immer noch, was weiß ich, ein ganzer Stab. Ich sage, nee, ich mache das alles selber. Also ich habe das wirklich alles selber gemacht.
Wahnsinn. Also viel Arbeit steckt darin, da viel Leidenschaft und viele Gäste. Ich sage nochmal so ein paar Namen. Nicole Hees, das ist dabei, eben Dietrich Grönemeyer, Peter Maffay haben wir auch genannt, Rita Süßmuth ist dabei, Jutta Speidel. Also eine ganze Menge berühmter Leute. Peter Kraus ist dabei, Hallervorden ist auch dabei. Also eine
das
wirklich.
Was mir ganz wichtig ist, es sind eben nicht nur Prominente. Es soll ein bisschen ein Querschnitt durch die Gesellschaft sein. Also wichtig ist mir, dass es eben nicht nur Künstler sind, weil dann käme leicht der Vorwurf, dass man sagt, ja, die haben es ja leicht. Sondern es ist ein Schreiner dabei, es ist eine Frau, eine Lehmbauerin dabei, die alte Fachwerkhäuser renoviert, großartig. Es ist eine ehemalige Lehrerin dabei, ein Zoodirektor hier vom Zoo Hellerbrunn in München. Also wirklich ein Querschnitt durch die unterschiedlichsten Berufe.
Frau Redl-Hiesters, unsere Gesprächsgäste haben zum Schluss immer einen Musikwunsch frei. Sie haben sich von Yves Montand den Titel La Vie en Rose gewünscht. Also weshalb gerade dieses Stück? Was verbinden Sie damit?
Ich bin aufgewachsen eigentlich mit französischen Chansons. Meine Eltern waren sehr frankophil, deshalb heiße ich auch Simone. Nach Simone de Beauvoir. Und ich fand es so schön, früher hat man immer im Radio auch französische Chansons gehört. Aznavour, Yves Montand, Juliette Gréco, Brassens. Es gab so wunderbare Lieder und die hört man halt leider gar nicht mehr. Und deshalb habe ich gedacht, und Yves Montand, den habe ich unglaublich verehrt, auch als Schauspieler, habe ich gedacht, es wäre doch ganz schön, wenn man mal wieder ein Lied von Yves Montand hören würde.
Ja, es lebe das französische Chanson. Und herzlichen Dank an Simone Redl-Hiesters, das Alterslos, Grenzenlos, Porträts und Gespräche über das Leben. Erschienen ist dieser Band im Westend Verlag. Und ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Danke, gerne.